Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal, wie immer, beim richtigen Radiosender, Radio X. Richtiger Monatstag, dritter Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und die richtige Sendung, Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Heute etwas hektisch am Anfang durch die geprobte feindliche Übernahme einer Schulklasse. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, war das jetzt etwas ein akuter Einzug und zuerst der Auszug, dann der Einzug. Ja, worum es heute gehen wird. In den zurückliegenden Monaten, Jahren wurden intensive und kontroverse Diskussionen zu den Freihandelsabkommen TTIP, das zwischen der EU, Europäischen Union und USA, CETA, EU und Kanada, TISA, das ist das Dienstleistungsabkommen, das zwischen Mitte 20 an der Zahl Staaten und Staatenbündnisse verhandelt wird, und ganz neu dazugekommen jetzt CEFTA zwischen der EU und Kanada, wurden, ja, wie gesagt, diese Diskussion geführt. Es gibt darüber hinaus noch zahlreiche andere Abkommen mit Staaten und auch Weltregionen. An den zuerst genannten Abkommen gab es ja, wir haben da ja schon öfter drüber berichtet, Sendungen drüber gemacht, gab es aus weiten Teilen der Zivilgesellschaft heftige Kritik. Diese kam von Umweltverbänden, Gewerkschaften, sozialen Gruppierungen, den Kirchen, Verbraucherschutzverbänden und auch vielen anderen Initiativen. Jedoch auch, was zu meinem persönlichen Erstaunen bei der ganzen Diskussion auch immer und immer wieder ja eigentlich untergegangen ist, es gab durchaus auch Kritik von Unternehmerseite, hier sei vor allem erwähnt, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, kurz KMUs. Jetzt ist die Kritik an diesem Abkommen die eine Seite. Wichtig ist aber auch, dass, ich muss jetzt gucken, dass ich heute nicht zu schwäbisch spreche, sonst wird es für alle etwas schwieriger mit den SCHs. Ja, also neben der Kritik ist es eben auch wichtig aufzuzeigen, dass es durchaus Alternativen gibt. Entgegen anderslautenden Verkündigungen ist eben auch oder gerade Handelspolitik absolut nicht alternativlos. Alternatives Handelsmandat lautet die Überschrift, und darüber wollen wir heute sprechen, Titel der Sendung: Fairer Handel für Mensch und Natur, alternatives Handelsmandat anstelle fragwürdiger Freihandelsabkommen. Nachdem ich jetzt ein wirtschaftlicher Tiefflieger bin oder Analphabet oder wie auch immer man das nennen mag, habe ich mir heute etwas Unterstützung ins Studio geholt. Das ist einmal die Beate Scheidt, sie ist Handelsexpertin von der IG Metall. Hallo Beate.
Hallo zusammen.
Dann habe ich von uns, von Greenpeace Frankfurt, die Laura Meyer dabei. Hallo Laura.
Hallo Otto. Ich freue mich auf diese Stunde. Mal schauen, was sie uns bringt.
Ja, genau. Vor allem den Hörerinnen soll es was Profil bringen. Und dann habe ich noch den Hans Möller. Er ist der Fachmann bei ATTAC hier in Frankfurt. Hans, schönen guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Also direkt der Fachmann, da haben wir noch andere bei uns, okay. Aber ich glaube, ich kann das Thema schon ganz gut darstellen aus unserer Sicht, hoffe ich zumindest.
Ja, der Hans ist neben mir heute der einzige Profi, er war schon mal hier, hat er mir gerade vorher gesagt, scheint wohl auch länger her zu sein, Fragezeichen.
Ja, das war glaube ich vor zwei Jahren, ja. Also okay. Es muss ganz am Anfang gewesen sein, als ihr hierher gezogen
seid.
Die
neue Örtlichkeit hier. Okay, dann steigen wir mal ein ins Thema. Wir kommen natürlich nicht umhin, einmal kurz auf diese Freihandelsabkommen einzugehen. Ich wollte jetzt mal ganz kurz so reihum, Beate, fangen wir bei dir am besten an, vielleicht kurz die Kritikpunkte an diesen Freihandelsabkommen aus Gewerkschaftssicht.
Naja, aus Gewerkschaftssicht ist es natürlich so, unser eigentliches Mandat lautet natürlich, dass wir Arbeitnehmerrechte vertreten müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass gute Arbeit existiert und sich entwickelt. Und insofern betrachten wir natürlich auch die Freihandelsabkommen im Hinblick darauf, ob sie für die Arbeit gut ist. Und Freihandelsabkommen bedeutet natürlich, dass die Grenzen geöffnet werden, und das hat zur ökonomischen Folge, dass der Wettbewerbsdruck steigt. Und das kann eben dazu führen, dass der Druck auf die Löhne zunimmt und dass wir sozusagen einen Wettlauf nach unten bekommen. Und dass im Grunde schlechte Arbeit gute Arbeit ersetzt. Und das ist im Hinblick darauf unsere wesentliche Kritik an einem Freihandel, der unreguliert quasi gestaltet wird.
Laura, wie sieht es aus aus Sicht der Umweltverbände? Greenpeace hat ja auch ganz massiv Kritik geübt.
Ja, also ich muss mich gerade daran erinnern, ich war ja letzte Woche war es, gell, bei Wir haben es satt in Berlin bei der Demo und da ist das Thema ja auch indirekt wieder viel aufgekommen. Warum muss eigentlich ein deutscher Bauer irgendwelche komischen Quoten erfüllen? Warum muss er eigentlich Soja aus Südamerika importieren? Warum muss der Handel so stark globalisiert sein und vor allem die Menschen, die dann in den sogenannten südlicheren Ländern oder Dritte Weltländern leben, davon dann den Kürzeren ziehen? Davon, dass hier produziert wird ohne Ende. Ein anderes Problem ist natürlich auch durch diesen ganzen freien Handel und das ständige Transportieren von Gütern durch die ganze Welt oder von Rohstoffen, dass das ja auch für die Ökobilanz katastrophal ist, weil sehr viel CO2 gebraucht wird, um die Sachen zu schippern oder rumzufliegen durch die Gegend.
Hans, der Begriff Globalisierungskritiker geht mir etwas schwer über die Lippen, weil ich weiß, dass ATTAC und auch viele andere Organisationen nicht grundsätzlich die Globalisierung oder den Handel in Frage stellen. Aber jetzt mal an dich die Frage, was ist aus ATTAC-Sicht das Kritisierungswürdigste an diesem Freihandelsabkommen?
Ja, hallo. Also erstmal ganz wichtig, ne, ATTAC ist eine globalisierungskritische Organisation. Wir sind keine Globalisierungsgegner. Das wird uns zwar immer ganz gern untergeschoben von Freihandelsbefürwortern, weil die Kritik auch schon als Gegnerschaft oft auffassen. Und für mich ist das halt ein Zeichen argumentativer Schwäche, aber das nur nebenbei. Nachdem ich erfahren habe, dass hier die Beate oder mit der Beate hier ein, sagen wir mal, ökonomisches Schwergewicht neben mir am Mikrofon sitzt, okay, die sich also auch absolut gut in den Details auskennt, habe ich mir mal überlegt, wie stelle ich jetzt unsere Position dar, ohne blasse auszusehen, und will mal ganz grundsätzlich...
Wir haben das Scheinwerferlicht schon entsprechend dreht, dass du ein bisschen farbig im Gesicht wirkst.
Wollte ich mal ganz grundsätzlich einsteigen und habe mir mal überlegt, unter welchen Bedingungen könnte denn Freihandel wirklich auch fairer Handel sein? Und da gibt's für mich eigentlich ein ganz klares Kriterium. Freihandel kann nur dann auch fairer Handel sein, wenn sich auf dem Markt ökonomisch gleichgewichtige Partner treffen, die ökonomisch gleichgewichtige Waren austauschen. Und wenn es aber so ist, wie es im Moment im globalen Welthandel ist, dass der globale Norden mit seinen Hightech-Industrieprodukten auf Handelspartner trifft, die eigentlich nur Rohstoffe oder landwirtschaftliche Güter oder Low-Tech-Produkte anbieten, dann kann Freihandel nicht fair sein, sondern fairer Freihandel setzt ökonomische Entwicklung voraus, während die Freihandelsbefürworter behaupten, dass der Freihandel Entwicklung befördert. Das ist aber nicht der Fall. Ich kann da nachher noch mal drauf eingehen und glaube sogar, dass man da den Altmeister des Freihandels Ricardo als Kronzeugen für diese These herbei.
Schließ noch mal bitte meine Bildungslücke. Wer ist Ricardo, bitte?
Der David Ricardo, das sag ist sozusagen nichts. Beate.
Das ist ein Klassiker unter den Ökonomen und wird eigentlich im selben Atemzug genannt wie Adam Smith. Glaube ich, schon fast jeder auf dieser Erde gehört hat. Also ist im Grunde einer der Begründer der Freihandelstheorie.
Genau, okay. Ja.
Okay. Ja, dann wollen wir gleich mal weitergehen. Und zwar, also das Schwerpunkt der heutigen Sendung wird eben dieses sogenannte alternative Handelsmandat sein, das da von verschiedenen Organisationen schon entwickelt wurde, auch grob skizziert mit auch, ja, sagen wir mal, weiter im Detail gehenden Ausführungen, die wir jetzt natürlich heute nicht alle abhandeln können. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir die Schwerpunkte auf diese Themen Arbeit, Umwelt und dann eben so ATTAC-Seite, so mehr das Allgemeinere, betrachten werden. Was sind denn die Ziele dieses Handelsmandats? Wer wollte denn da was dazu sagen von euch? Beate, Hans, Laura, ihr dürft alle ein bisschen was dazu beitragen.
Ja, also fange ich mal an, ja. Und wenn ihr Also ich will mich nicht vordrängen, aber also aus unserer Sicht wäre das oder muss ein Ziel von Handelspolitik sein, die ökonomischen Ungleichgewichte auszugleichen. Im Moment haben wir es ja so, dass der Welthandel zu einer immer größeren Aufspaltung der Welt in Arm und Reich führt. Ja, der Reichtum sammelt sich im industrialisierten, entwickelten Sektor der Welt an. Also das, wir nennen das globalisierter Norden. Da gehört übrigens auch also Australien, was ja auf der Südhalbkugel und Neuseeland ist dazu. Während der globale Süden immer weiter zurückfällt. Und hier wird ein Zustand erreicht oder steuern wir auf Zustände hin, die mal auf jeden Fall nicht nachhaltig sind. Und deshalb muss Handelspolitik so ausgerichtet sein, dass sie tendenziell dazu beiträgt, diese Ungleichgewichte zu reduzieren.
Also man muss ja auch dazu sagen, dass
Laura,
ich glaube, sorry.
Na, kein Problem, ja. Ich muss nur sagen, dass die Leute im Radio hören, wer jetzt spricht.
Okay. Dass Adam Smith damals bestimmt nicht daran gedacht hat oder nicht sein Ziel war, dass es nur noch, ich meine, heutzutage geht es in dem ganzen Jahr nur noch um finanziellen Profit. Also es geht ja überhaupt nicht um Ressourcen. Also das steht ja alles, was ökologisch und nachhaltig gedacht wird, steht ja vollkommen hinten dran. Und der finanzielle Profit wird ja über alles gestellt. Und ich glaube nicht, dass das vom Prinzip her sozusagen das alleinige Interesse sein sollte von der Idee des freien Handels. Das klingt ja erstmal schön, freier Handel. Wir handeln frei, wir können uns frei bewegen, wir können Güter beziehen, die wir früher nicht beziehen konnten. Und das alles, jeder einzelne Bürger hat das Gefühl, das ist ganz toll für mich. Aber diese ökologische Seite wird überhaupt nicht mehr davon betrachtet, was das...
Da wollte ich gerade mal nachfragen, was wären denn so die Ziele aus Sicht von einer Umweltschutz, also Umweltorganisation wie Greenpeace, was bei so einem... Also wir haben, Greenpeace hat an diesen Handelsmandaten beziehungsweise hat selber 10 Prinzipien für einen fairen Handel entwickelt. Was wären denn die Ziele von einer Umweltschutzorganisation, die bei so einem Handelsmandat erfüllt werden sollten, müssten wir
auch. Also Greenpeace denkt ja schon seit geraumer Zeit jetzt nicht mehr nur ökologisch, ne? Also Greenpeace sieht sehr stark, dass heutzutage soziale Aspekte und ökologische Aspekte der Gesellschaft einfach komplett miteinander verschmelzen. Insofern sind die Ziele, die wir hätten oder die wir anstreben, ist wieder mehr, zurück zu mehr Solidarität. Innerhalb, das hast du ja eben auch schon angesprochen, Solidarität zwischen Norden und Süden, zwischen armen und reichen Ländern. Das wirkt für viele Menschen wie eine Unmöglichkeit. Aber wir müssen aufhören, so zu denken, dass es unmöglich ist, sondern eher Wege finden, wie es wieder möglich wird, wie wir solidarischer sein können, wie wir nachhaltiger darüber nachdenken, was das, was wir gerade tun mit unserer Handelspolitik, wie das sich auswirkt auf die folgenden Generationen. Auch wieder mehr zurück zu mehr Qualität und nicht Quantität in der Produktion. Ne? Das ist ja vollkommen absurd, wenn man sich zum Beispiel die Kleidung anschaut und so. Also das ist alles sehr stark miteinander vernetzt, weil natürlich die Umwelt im Endeffekt die darunter leidet. Und wir Menschen sind halt nun mal Produkte der Natur. Ne? Und wenn wir dann durch die ganze Produktion in Massen das Plastik in die Meere schütten und den ganzen Verpackungsmüll und den Müll, der entsteht, weil irgendwelche Kühlschränke dann doch nicht mehr so produziert werden, dass sie halten, dass sie nachhaltig sind, dann fällt das uns irgendwann allen zu Lasten. Und dann ist der Bürger auch derjenige, der dafür zahlen muss. Ne? Wenn, also jetzt gerade finden wir das total gut, dass alles so billig ist und am Ende müssen wir dann aber dafür zahlen wahrscheinlich in 1-2 Generationen.
Beate, wie sieht es aus Sicht der Gewerkschaften aus? Was muss in so einem alternativen Handelsmandat drinstehen?
Also ich kann mich eigentlich fast zu 100% dem anschließen, was Laura gerade gesagt hat. Also wir streben eigentlich auch einen ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Welthandel an. Und es bedeutet, dass wir natürlich die Werte und Normen, die wir in unserem Gesellschaftssystem entwickelt haben, was sich natürlich inzwischen auf Europa bezieht und nicht nur an den deutschen Grenzen stoppt, sind nun mal es wert, sagen wir mal, auch in den Handelsbeziehungen mit den potenziellen Handelspartnern verteidigt zu werden. Das heißt, in diesen Handelsabkommen müssen diese Werte Eingang finden. Und für uns, da knüpfe ich an dem, was ich schon vorhin eingangs sagte, ist natürlich in erster Linie ganz wichtig, dass wenn wir die Handelsschranken beseitigen, dass der Handel aber dennoch unter ganz bestimmten Bedingungen stattfinden kann. Und das heißt für uns in erster Linie, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Interessen durchsetzen können müssen, angemessen. Und das schaffen sie am besten, wenn ihnen das Recht gewährt wird, sich zu vereinigen in Form von Gewerkschaften und aber auch gemeinsam mit der Gegenseite in Verhandlungen treten können und kollektive Arbeitsbedingungen aushandeln können. Und diese beiden Normen, die sind für uns ganz zentral und die finden auch Eingang schon seit Jahrzehnten in den sogenannten Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation oder der ILO mit Sitz in Genf. Und das ist sozusagen unser wichtigster Maßstab, an dem wir Fair Trade, das gilt universal, also auch für andere Länder, messen, ob diese Benchmark erfüllt ist oder nicht.
Ja, da sind wir schon bei einem anderen Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, die Grundlagen für dieses Handelsmandat. Also mit Grundlagen meine ich jetzt rechtliche Verbindlichkeiten, rechtliche Verpflichtungen, wo wird das niedergeschrieben? Da gibt es ja doch das eine oder andere Abkommen. Hans, wolltest du da ein paar zitieren oder was meint Attac, was da rein muss?
Ich leider sagen, bin ich jetzt ein bisschen überfragt hier so. Also okay. So ganz konkret. Also wir haben bei Attac gibt's ein alternatives Handelsmandat, es gibt aber auch von Greenpeace und also es gibt mehrere Vorschläge, ja, die wie ein alternatives Handelsmandat auszusehen hätte. Und es wäre natürlich interessant oder schön, wenn sich die NGOs mal zusammensetzen würden und gemeinsame Plattform formulieren würden, damit wir den übrigens auch in meiner Sicht fälschlicherweise Freihandelsabkommen genannten Abkommen, die im Moment abgeschlossen werden, das müssen wir vielleicht auch mal an der Stelle erwähnen, dass zum Beispiel CETA ist ja fast ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Kanada mit einem ganz kleinen Freihandelsteil.
Was bedeutet das? Also wie gesagt, die Freihandelsabkommen wollten wir ein bisschen außen vor lassen, aber wir kommen eigentlich nicht ganz drum hin, das zu ersprechen. Aber was bedeutet Assoziierungsabkommen gegenüber einem Freihandelsabkommen?
Naja, Assoziierungsabkommen heißt, da werden technische Standards harmonisiert, da werden Prozeduren harmonisiert im Ablauf der Zollabwicklung und auch organisatorische Prozeduren. Ja, es wird versucht, Prüfungsverfahren, was übrigens auch interessant ist, zu harmonisieren. Ja, das ist meines Erachtens ein Punkt, der zu wenig Beachtung findet, weil wenn man technische Prüfungsverfahren harmonisiert, ist natürlich auch die Möglichkeit, diese Verfahren zu umgehen, wesentlich größer oder ist wesentlich leichter, als wenn zum Beispiel die Automobilindustrie mit verschiedenen Abgasprüfungsverfahren zu kämpfen hat. Ja, dann kann man sich nicht so einfach auf eins einschießen.
Ja, aber dann wäre es ja vielleicht doch weniger ein Problem. Also das wären ja Punkte, die man durchaus akzeptieren könnte, oder?
Nein, gerade nicht. Das sollte ja gerade nicht harmonisiert sein, sondern da ist Vielfalt eigentlich der Nachhaltigkeitsfaktor. Also wie gesagt, es gibt standardisierte Tests. Wenn die überall gleich sind, ist das zwar ein kostensenkender Faktor, aber die Sicherheit wird reduziert und erst durch verschiedene Prüfungsverfahren, wenn die alle bestanden werden, ja, dann ist eine Produktsicherheit wirklich gegeben.
Okay. Ja, und vor allem, was ja nicht harmonisiert wird, sind eben so Dinge wie soziale Strukturen innerhalb eines Drittweltlandes beispielsweise, also die Arbeitskraft und was dahinter steckt, wenn man in einem anderen Land produziert. Ne? Also die Harmonisierung, die führt ja wieder eigentlich zu einer starken Disharmonie, weil man eigentlich zwei vollkommen verschiedene Länder beispielsweise nicht miteinander in Harmonie bringen kann. Das ist auch, was Greenpeace fordert, dass sichergestellt wird, dass die Wertesysteme und die kulturellen Werte eines Landes nicht vollkommen außer Acht gelassen werden. Ne?
Ich hatte jetzt vorher mit einer Frage nach den Grundlagen zu diesem alternativen Handelsmandat so ein bisschen in die Richtung zielt. Es gibt ja auch schon internationale Abkommen, wie zum Beispiel, ja, das jetzt ja wieder in der Diskussion war Ende letzten Jahres auch immer wieder aufkocht, das Ganze. Die Verträge über das Pariser Klimaschutzabkommen, es gibt Menschenrechte und so weiter. Das meinte ich mit Grundlagen.
Stimmt, die gab es ja auch noch. Die sind doch nicht so wichtig.
Die, Beate, das sind doch Dinge, die wahrscheinlich, sollen die rein? Also ich meine, an irgendetwas muss man sich ja bei so einem Vertrag, der über Grenzen rausgeht, der auch unterschiedliche kulturelle Situationen, Entwicklungen in unterschiedlichen Weltregionen berücksichtigt. Kann man das da, sollte man das machen?
Die finden auch Eingang. Die stehen auch drin, nur unter der Überschrift Nachhaltigkeitskapitel.
Okay.
Das heißt, sie haben so ihre eigene Ecke. Und wenn du sagst, Laura, die Arbeitsbedingungen werden nicht standardisiert und die sollten aber, da wäre ich vorsichtig. Ne? Also ich würde nicht wollen, dass sozusagen weltweit die Arbeitsstandards harmonisiert würden. Also ich würde einfach sagen, wir müssen einen Pflock nach unten einschlagen. Also dass es sozusagen kein Race to the Button gibt, was immer in dem Zusammenhang gesagt wird. Ne? Wir müssen an der Stelle die höchsten Standards setzen. Das ist die Bedingung. Und das war eigentlich auch unser Ansatz, in den sogenannten Nachhaltigkeitskapiteln eben diese Kernarbeitsnorm reinzuschreiben, wo sie eigentlich auch im Entwurf für CETA, aber auch im frühesten Entwurf für TTIP standen, Eingang finden. Da stehen auch ökologische Standards drin. Die Gefahr ist natürlich, wenn man das da aufschreibt, dass es aber in der Realität nicht, sagen wir mal, auch so praktiziert wird. Und es wird zwar aufgeschrieben in dem Vertrag, aber keiner achtet mehr im Anschluss darauf, ob es auch tatsächlich dann auch so umgesetzt wird. Und da hat die EU mit dem ersten Freihandelsabkommen mit Korea vor einigen Jahren auch einen ersten Standard gesetzt. Da gab es zum allerersten Mal ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel, wo versucht wurde, tatsächlich auch dieses Feld mit in den Blick zu nehmen im Hinblick auf Fair Trade. Das Problem ist aber, was ich eben schon angedeutet habe, dass eben, wenn es zu Vertragsverletzungen kommt in Zusammenhang mit diesem Nachhaltigkeitskapitel, dass also die Standards vielleicht unterlaufen werden im Handel, dass wir da im Grunde keine Möglichkeit haben, mit Schärfe dagegen vorzugehen, wie es beispielsweise in dem sogenannten Investitionsschutzkapitel ist, wo dann den Investoren weitreichende Klagemöglichkeiten...
Also das ist jetzt aus dem Freihandelsabkommen.
Ja, ich meine, ja, das ist basiert im Grunde auf diesem Verhandlungsmandat. Ja. Und das ist die grundsätzliche Problematik dabei. Wir haben sozusagen einen scharfen Schutz für Direktinvestitionen von ausländischen Investoren. Die können, das ist jetzt bei CETA etwas anders geregelt, aber klassischerweise können die ja vor diesem internationalen Handelsgerichtshof quasi, vor einem virtuellen, der wird ja ad hoc durch Richter gebildet, klagen und haben sozusagen so eine Paralleljustiz und werden im Zweifelsfall besser gestellt als inländische Investoren. Dieses Recht haben wir im Zusammenhang mit diesem Nachhaltigkeitskapitel nicht nach den Vorstellungen der EU. Da gibt es einen sogenannten Dialogprozess, der quasi dieses Handelsabkommen begleiten soll. Und von Zeit zu Zeit treffen sich Delegationen der Europäischen Kommission, aber auch von Korea, so wird es bei CETA wahrscheinlich auch sein, und tauschen sich gegeneinander aus und prüfen quasi in einem Art Evaluations- oder Überprüfungsverfahren, ob tatsächlich die Vereinbarungen in diesem Nachhaltigkeitskapitel eingehalten werden. Es gibt aber keine Sanktionsmöglichkeiten. Und soweit ich das überblicke, haben wir zwar in CETA auch ein Nachhaltigkeitskapitel, aber die EU hat auch da dieses sogenannte Dialoginstrument verankert, was nach wie vor ein relativ schwacher Schutz ist vor einem sogenannten Unterbietungswettbewerb im Hinblick auf Nachhaltigkeitsstandards.
Es ist jetzt viel von Standards die Rede. Standards heißt auf Schwäbisch mit S-C-H-T oder so ähnlich. Keine Ahnung. Die Laura wollte gleich was sagen, aber das bringe ich den Satz geschwind kurz zu Ende. Fortschreibung von Standards. Ich meine, man kann Standards nach unten festschreiben, fortschreiben, also reduzieren. Man kann sie aber auch über entsprechenden Kenntnissen, Entwicklungen in der Welt nach oben schrauben. Sollte das rein? Beate nochmal oder Hans? Du warst ja jetzt schon länger ruhig.
Ja, auf jeden Fall, natürlich, klar. Ich meine, die Standards sollen, wie gesagt, nicht abgesenkt, sondern nach oben entwickelt werden. Also es ist ja nicht so, dass bei uns alles wunderbar in Ordnung ist, ja, dass wir zufrieden sind, dass wir hier auf einer Insel der Glückseligen leben und sagen, es müsste alles so sein wie bei uns. Das ist absolut nicht der Fall. Ja. Ich meine, wir sind bei diesen Handelsabkommen, also wie gesagt, ich sage ganz bewusst nicht Freihandelsabkommen, sondern okay, Handelsabkommen, sind wir dabei, immer nur darauf zu achten, dass Standards nicht abgesenkt werden, aber dass sie eigentlich gerade im Umweltschutz ja nach oben entwickelt werden müssten überhaupt, ja, das wird da völlig aus dem Blick verloren. Ne?
Ja, aber drehen wir es mal um, wenn man dieses alternative Handelsmandat nimmt, müsste das da rein, sowas?
Na, auf jeden Fall, klar. Ja. Also als Grundsatz würde ich mal sagen, müsste bei einer fairen Globalisierung, die so organisiert sein, dass die einzelnen Länder und Regionen ihre natürlichen Standortvorteile in den Wettbewerb bringen und nicht die Sozialsysteme, um es mal ganz global zu sagen, in einem Wettlauf nach unten in die Konkurrenz einbringen.
Laura, so. Du hattest dich jetzt nur ganz kurz zum Ende von diesem Blog nochmal du hattest dich gemeldet.
Naja,
da würde ich die Leute gerne ein bisschen mit Musik versorgen.
Ja, also ich wollte nochmal von vorhin zu dem Begriff Fair Trade und also natürlich meinte ich auch nicht, dass die Standards global so man sollte ja keinen Mittelweg zwischen den sozialen Standards der Länder, um Gottes Willen. Also natürlich Standards immer nach oben verbessern. Aber ich wollte zu dem Fair-Trade-Begriff noch was sagen, weil ich halt so in meinem Freundeskreis von Nicht-Umweltmenschen sozusagen immer wieder zu hören kriege, ja, was soll denn das mit dem Fair-Trade? Das ist doch alles nur ein Gelaber, das ist doch alles in Wirklichkeit, das schreibt sich jeder irgendwie so auf die Fahne und selbst Lidl sagt, dass das Fleisch Tierwohl, dass die Tierwohlinitiative irgendwas den Tieren gut tun will. Also es ist für den Konsumenten ja alles vollkommen intransparent und Greenpeace fordert, dass ein wirtschaftliches Modell so geartet ist, dass es Transparenz verschafft. Also dass der Konsument oder zumindest jeder in der Produktionskette sozusagen Transparenz erfährt über das Produkt, was er erhält. Weil es ist ja überhaupt nicht mehr gegeben heutzutage. Also wir haben ja keine Chance, ein Produkt zu kaufen, was man mit gutem Gewissen kaufen kann. Das ist...
Ja, es wird zunehmend
schwierig. Wir sind ja unmündig. Ja. Der Konsument ist ja fast unmündig. Also so.
Beate, du?
Also es gibt zaghafte Versuche. Also zum Beispiel im Textilbereich gibt es ja so sogenannte Umwelt- und Sozialsiegel, die sozusagen auf gute Arbeit Wert legen, die im Grunde tatsächlich diese Wertschöpfungsketten in den Blick nehmen und nur dann, wenn sozusagen gute Arbeit dahinter steckt, sagen wir mal, keine Ausbeutung, dann bekommen die dieses Siegel. Das wurde vor dem Hintergrund entwickelt und massiv gefördert. Wir erinnern uns, als es in Indien war, zu diesen Unfällen kam, wo tatsächlich Bangladesch, genau, wo quasi Textilfabriken aufgrund reduzierten Schutzvorkehrungen abbrannten und die Arbeiterinnen, muss man sagen, die da arbeiteten, natürlich, gestorben sind und das wurde zum Anlass genommen, um da nochmal verstärkt drauf zu gucken und es gibt auch diese Siegel. Aus meinem persönlichen Erfahrungshintergrund kann ich allerdings sagen und ich glaube, das trifft für viele auch zu, dass man einfach wahrscheinlich auch viel zu wenig darauf guckt. Ja, und es gibt wahrscheinlich einfach auch viel zu wenig Kleidungsstücke, Textilprodukte, die tatsächlich dieses Siegel bekommen. Da muss man dann schon ganz viel Zeit und Arbeit investieren, um daran zu kommen. Ich glaube, wir haben eine gewisse Gleichgültigkeit so in unserem Alltag entwickelt, sodass die Mehrheit der Menschen diesen Aufwand einfach nicht betreiben.
Hans, du noch?
Ja, man muss aber sagen, es ist ja nicht nur Gleichgültigkeit, sondern wenn du... Mein fair produzierte und fair gehandelte Produkte sind natürlich auch teurer. Und wenn man von Hartz IV oder Mindestlohn lebt, ja, dann ist das gar nicht die Frage, ob man das kaufen will, ja, sondern man hat gar nicht das Geld dafür, ja. Das kommt natürlich, da spielen dann also innere Entwicklungen bei uns in der Gesellschaft natürlich auch, sagen wir mal, in diese Richtung möglichst billig Produkte haben zu wollen. Ne?
Beate, du darfst auch noch mehr. Ich meine, wir sind jetzt nicht, wir haben keine strenge Grenze, aber mach mal.
Wobei es natürlich nicht so ist, dass, sagen wir mal, Produkte, die diese Standards erfüllen, unbedingt teuer sein müssen. Das ist in der Tat ja auch so, dass ja alle Textiler also quasi dort produzieren, sie verkaufen das nur teuer, weil sie ihren Namen, also ihr Label damit quasi verkaufen. Ne? Aber du hast natürlich recht, es weiß niemand im Grunde. Ne? Man muss trotzdem eine Auswahl treffen.
Ja, wir sehen, das ist eigentlich so wirklich typisch. Das eine kommt zum anderen. Es ist nichts, wo man strikt abgrenzen kann. Der Hans, der versucht mir jetzt was deutlich zu machen, Ah ja, genau, Musik, das habe ich auch im Kopf, das wollte ich jetzt machen. Aber ich wollte noch einen Satz sagen, was eben auch wichtig ist, meiner Meinung nach, aber jetzt ohne jetzt darüber diskutieren zu wollen, ich nehme an, ihr werdet dem zustimmen. Also es gibt eben den besonderen Schutz der Umwelt und wahrscheinlich eben auch so benachteiligter Gruppen wie Indigene. Das Ganze ist ein unglaublich weites Feld und ich bin mir sicher, da wird auch noch ziemlich lange drüber diskutiert werden. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, und wir haben sie, die Schlüssel zur Welt, und die werden euch jetzt auch in die Hand oder in die Ohren geben. Die Laura wollte noch was nachtragen zu dem von vorher.
Naja, zu dem Thema, dass man nur mit einem gewissen Einkommen diese Standards von wegen, dass man besiegelt, also Produkte mit Siegel kaufen kann, sei es jetzt Klamotten oder sei es jetzt vielleicht auch Bioware. Also ich glaube, man muss immer gucken, wenn man regional und saisonal einkauft, dann sind die Bioprodukte nicht so teuer. Und wenn man also Greenpeace hat auch sehr stark den Ansatz, also natürlich sind sie teurer bestimmt als andere, aber Greenpeace hat auch sehr stark den Ansatz zu sagen, warum müssen wir eigentlich immer nur Masse haben? Warum müssen wir immer mehr kaufen? Warum können wir nicht unsere Socken teuer kaufen, aber dafür stopfen, wenn sie kaputt gehen, anstatt bei Primark Billigware zu kaufen, die dann gleich wieder im Müll landet, so wie das zum Beispiel in England ganz exzessiv gemacht wird. Da wird für Halloween dann irgendwie für 30 Euro irgendwas gekauft und am nächsten Tag landet es auf dem Müll, genauso dann für die nächste Weihnachtsfeier und so. Also die Menschheit lernt gar nicht mehr sozusagen, das wird gar nicht mehr vorgelebt von den Medien und so, natürlich nicht, weil das ist ja auch nicht in ihr Interesse, dass man eben eventuell das Produkt an sich wieder mehr wertschätzt und mehr pflegt. Und deswegen geht auch Greenpeace viel und gerne jetzt in solche neuen Richtungen, dass wir Repair-Cafés anbieten, dass wir den Leuten zeigen, wie man sein Handy reparieren kann und es nicht ersetzen muss. Wir haben auch Kleidertauschpartys in vielen Städten jetzt schon sehr erfolgreich gemacht, wo man Klamotten, die man nicht mehr mag, austauschen kann, wo man einfach auch hingehen kann, ohne was gebracht zu haben und einfach Kleidung mitnehmen kann. Aber du möchtest was dazu sagen, Hans?
Ja, ich wollte was dazu sagen. Ich meine, das ist ja eine ganz eigentümliche Sache, dass wenn man nachhaltige Produkte kauft und mal den Preis durch die Lebenszeit dividiert, ja, dann sind die oft preiswerter und billiger nicht, aber preiswertiger als Billigprodukte. Nur das hilft jemandem, der das Geld nicht hat, sie sich ursprünglich mal zu kaufen, auch nicht weiter, ja. Das sind halt manche Menschen wirklich aufgrund ihres geringen Einkommens mehr oder weniger gezwungen, diesen Billigschrott zu kaufen, obwohl der auf lange Sicht teurer wird, ja. Das ist ein ganz merkwürdiger Zusammenhang. Aber aus dem Teufelskreis kommt jemand, der halt das Geld nicht hat, kommt einfach nicht raus, ne?
Also ich fand den Hinweis von dir, Hans, vorher vor der Musik ja wirklich treffend. Ich meine, der Grund, weshalb eben auch, das bezieht sich nicht nur auf Kleidung, ich finde am extremsten, also wenn ich jetzt als Moderator auch mal eine Meinung äußern darf, ganz extrem im Lebensmittelbereich, wo ja eigentlich, ja, die Lebensmittel, ich will jetzt nicht sagen, minderwertig sind, aber sie haben vielleicht nicht die Qualität oder Nachhaltigkeit, oder ja, teilweise sind sie natürlich auch minderwertiger, wie zum Beispiel Bioprodukte oder meinetwegen auch etwas teurere Regionalprodukte. Aber da wird es meiner Meinung nach am deutlichsten, weil das ist eine existenzielle Frage, ob ich mir vernünftige Lebensmittel leisten kann, ob ich mich gut ernähren kann, ob ich ja, gesund ernähren kann oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Und das scheitert sehr oft, sagen auch viele Leute bei uns, wenn wir mit denen, die Laura hatte das ja ein bisschen andeutet, wenn wir da mit den Leuten an Infoständen reden, dann heißt es auch immer, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann mir das nicht leisten. Und das ist für meiner Meinung nach schon ein bisschen der Knackpunkt, Beate. Da wäre jetzt nochmal kurz der Punkt für dich, bevor ich zu den Handelsobjekten komme. Es ist nachher auch eine Frage, was die Leute verdienen, was sie sich über die Gewerkschaften erstreiten können oder erkämpfen können, oder soll man solche Begriffe heutzutage noch verwenden, aushandeln können, wie soll man das sagen? Siehst du das, seid ihr das so ähnlich gleich?
Also ich meine, da läufst du bei uns natürlich offene Türen ein, vielen Dank, ja. Wir sind ja sozusagen dazu beauftragt, für gute Löhne zu sorgen, ne? Glücklicherweise sind wir in einer relativ guten Situation, um die auch erstreiten oder aushandeln zu können. Aber die gibt's halt in vielen Bereichen auch nicht. Das ist ganz klar.
Bei Verdi zum Beispiel.
Ich nenne keine Namen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Zuständigkeitsbereiche der jeweiligen Gewerkschaften ganz anders sind, ne? Wenn man für kleine Betriebe zuständig ist, wie das üblicherweise im Dienstleistungsbereich der Fall ist, dann ist es natürlich unheimlich schwierig, da mal einen Betriebsrat überhaupt auf die Beine zu stellen. Die Schwelle von 5 Beschäftigten ist da vielleicht erreicht, aber dennoch ist es festzustellen, dass es halt in kleinen Betrieben kaum eine angemessene Arbeitnehmervertretung gibt, ne? Da stehen wir natürlich anders da. Wir sind relativ gut vertreten in den Industrieunternehmen und können deswegen auch relativ gute und angemessene Löhne durchsetzen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass man sich ein gutes Leben auch leisten kann.
Hans, selbstverständlich. Du wolltest da
nur. Ja, ich wollte gerade noch mal ein kurzes Beispiel aus der Lebensmittel oder von Lebensmittel bringen, und jetzt sollte man die Vegetarier weghören. Also man kann folgendes einfaches Experiment machen. Man kauft mal ein Billigschnitzel und ein Bioschnitzel, wiegt die beide vorm Braten, ja, und nach dem Braten, und dann wird man feststellen,
stimmt.
Ja, dass wenn der Wasseranteil aus dem Billigschnitzel weg ist, ja, hast du hinterher pro Fleischanteil mehr bezahlt als hat das nur nebenbei hier.
Ja, ich habe gesagt, du gehst auf die Geschmacksrichtung raus.
Weil, ja, das hat mein Schwager auch mal gemacht mit Burgerfleisch.
Ja.
Von Rewe oder was und von Basic, und da war einfach die doppelte Menge Fleisch am Ende da. Mhm. Das heißt, der doppelte Preis oder was es war, hat sich. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt.
Doch, red weiter.
Hat sich dann auch ausgezahlt, ne? Nicht nur im Geschmack.
Also ich bilde mir ja immer ein, dass ich bei Bioprodukten, also vor allem bei frischen Sachen, Gemüse, Obst und so weiter, bilde mir ein, dass das geschmacklich einfach was anderes ist. Ja. Intensiver schmeckt, besser schmeckt. Es gibt ja Untersuchungen, dass Bioprodukte nicht gesünder sind wie herkömmliche Produkte aus der Landwirtschaft. Gesünder ist ein Thema, aber so wie gesagt, vom Geschmacklichen her habe ich den Eindruck für mich selber, dass es schon einen Unterschied gibt. Machen wir jetzt weiter mit unserem alternativen Handelsmandat. Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Um welche Objekte, Handelsobjekte handelt es? Sollte es sich, oder wie ist das zu verstehen? Handel ist ja ein sehr weiter Begriff. Hans, du bist der Handelsfachmann.
Ja, das sagst du so.
Ja,
ich versuche auch mal der Rolle gerecht zu werden. Also, eine Zielsetzung eines alternativen Handelsmandats muss aus unserer Sicht sein, zunächst einmal das Volumen des Welthandels zu reduzieren. Also Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, sowohl bei uns als auch weltweit. Und dann dürfen bestimmte Produkte gar nicht gehandelt werden. Also ich denke hier zum Beispiel an den europäischen Giftmüll, der in der Lagune von Lagos versenkt wird. Oder Gott sei Dank haben es die Chinesen ja jetzt begriffen, dass sie mit dem Plastikmüll von uns auch nicht glücklich werden.
Also, darf ich da kurz dazwischen gehen? Ich warte jetzt mal drauf, bis wir begreifen, was das für uns bedeutet, für die westliche Welt, dass die Chinesen uns den Müll nicht mehr abnehmen. Das wird nämlich ganz schön massive Auswirkungen auf uns haben. Aber bitte, mach weiter.
Ja, aber die soll es ja auch haben,
ja,
weil
klar.
Das Sinnvollste, was man mit Müll machen kann, ist ihn überhaupt zu vermeiden. Und dafür gibt's viele Strategien, und gerade aber auch der Welthandel, ja, ist ja auch verantwortlich für das für das Anwachsen des Verpackungsmülls, ja, du musst ja die Produkte, wenn du die von hier einmal um die Welt schipperst, musst du die ja, oder andersrum, ja, musst du die ja entsprechend verpacken und auch diese ganzen Kühlketten, also um jetzt nochmal bei dem, oder wieder mal auf das Beispiel EU-Afrika zu kommen, die Kühlketten, die aufgebaut werden müssen, um unsere Agrarprodukte in Afrika überhaupt vermarkten zu können, ja, das sind ja alles Umwelt- und letzten Endes auch Müllprobleme zum Schluss, die zu vermeiden sind.
Ja, ich meine, neben der Subventionspolitik der EU, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, der ja eigentlich dafür sorgt, dass, ja, wenn man schon in diesen Begrifflichkeiten unterwegs ist, die Märkte in Afrika kaputt macht, weil die Produkte, die sie selber herstellen und sich selber ja damit versorgen könnten, dadurch zu teuer werden, weil die landwirtschaftlichen Produkte aus der EU so hoch subventioniert sind. Soweit ich weiß, ist die Landwirtschaftspolitik der am höchsten subventionierte Bereich in der EU, Beate. Du als Handelsfrau?
Also zumindest verschlingt er, glaube ich, einen Großteil des EU-Haushalts. Genau. Ich glaube, über die Hälfte oder noch, also deutlich mehr geht auf den Landwirtschaftsbereich. Das ist sicherlich so. Ja. Mhm. Ursprünglich war der Gedanke natürlich, wenn ich das richtig verstanden habe, natürlich so die Autarkie in Anführungszeichen. Das heißt, man muss sich in Krisenzeiten selber versorgen können. Und das dient regelmäßig als Argumentationshilfe dafür zu sagen, die Landwirtschaft muss hier auch eben überlebensfähig sein und erhalten werden. Und sonst könnten wir uns auch im Übrigen keine regionale Produkte dann eben auch kaufen, ne? Es gibt natürlich Exzesse, selbstverständlich, das sehe ich alles ein. Ich will nur sagen, es gibt, auf was das eben beruht. Ne? Man kann es auch übertreiben, ne? Indem man sich sozusagen dadurch abschottet von anderen Märkten, sicherlich.
Hans? Naja, aber gerade bei der Lebensmittelproduktion ist ja
Überproduktion.
Ja, also da leiden wir ja hier in Europa keinen Mangel, ja, ganz im Gegenteil. Es wird hochsubventioniert produziert und dann hochsubventioniert wieder zum Teil vernichtet, ne?
Die Butterberge und Milchseen, richtig. Ne, das ist, glaube ich, haben sie aber mittlerweile ein bisschen, ja. Ne? Aber in den 80er Jahren war das ja immer.
Ja, ich meine, das ist ja, ich muss das wiederholen, was sie vorher sagte. Wir kommen von einem Thema ins andere. Das passt ja. Es ist ja einfach sehr komplex und vielschichtig. Gerade die Lebensmittel, also wir haben, wenn ich es richtig weiß, wirft im Bundesdurchschnitt jeder Bundesbürger, Bürgerin, jährlich Lebensmittel im Wert von 71 Euro in die Mülltonne. Vieles kommt erst gar nicht in den Handel, weil es den ästhetischen Ansprüchen nicht genügt. Oder auch das schöne Beispiel mit der Krummheit oder Geradheit der Gurken und. Also ist ja manchmal schon absurd, das Ganze eigentlich, oder?
Wahrscheinlich wird es noch viel schlimmer, weil wenn man sich überlegt, welche Bedeutung in Zukunft wahrscheinlich der Online-Frischwarenhandel einnehmen wird, wo man sich quasi jede Gurke, jeden sozusagen einzeln anliefern kann, entsprechend verpackt natürlich auch.
Überdrohen möglicherweise
noch. Dann ist es nicht dazu geneigt, den Energieverbrauch noch weiter zu reduzieren. Im Gegenteil, das Ganze wird sich wahrscheinlich noch
beschleunigen. Der Abfall, der da dabei entsteht, ist ja immens. Also ich habe jetzt dieser Tage, das passt jetzt, ich muss es jetzt vielleicht ein bisschen mal loswerden, nicht so ganz zum Thema, aber Abfallvermeidung, Plastik, dieser Tage eine Zahl gelesen, wenn ich so Sachen lese, dann denke ich mir, erstaunlich. Und wenn ich es dann vortrage, denke ich mir, oh, das kann nicht sein, das hast du falsch im Kopf. Ich hatte da dieser Tage gelesen, ohne jetzt eine bestimmte Bevölkerung oder bestimmte Staat, da, was weiß ich, besonders an Pranger zu stellen, 66 Millionen Thailänder verbrauchen im Schnitt täglich pro Kopf 8 Plastiktüten. Dann habe ich das mal umgerechnet. Das sind am Tag 530 Millionen Plastiktüten. Ich habe mir es extra dreimal angelesen und habe es ausgerechnet. Ich habe gedacht, Otto, wenn du das mal, mir ist das schon öfter auch hier im Radio passiert, dass ich eine Zahl zitiert habe, wo ich dann dachte, das kann ja gar nicht stimmen. Und wenn ich es dann hinterher nochmal nachguckt habe, es hat gestimmt. Also die Zahlen sind ja manchmal so absurd und unglaublich. 530 Millionen Tonnen Plastiktüten am Tag. Ach, gut, okay. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz zum Ende von diesem Blog, weil wir dann noch mal ein bisschen Musik machen, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Es gibt ja immer auch diese Geschichte mit diesen Freihandelsabkommen und diesen alternativen Handelsmandaten. Stichworte Handelshemmnisse versus Schutzmaßnahmen. Die Befürworter behaupten ja immer, Das sind Handelshemmnisse, wenn Zölle erhoben werden, wenn Einfuhrgebühren oder was auch immer, Umweltstandards erhoben werden. Die Gegner sagen, Schutzmaßnahmen sind während des. Was trifft zu? Wer?
Ja, wenn ich Beate vielleicht beginnen darf. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Philosophien, die natürlich aufeinandertreffen. Wir hatten kurz in der Unterbrechung schon mal miteinander gesprochen. Die Klassiker, wozu natürlich auch der besagtere David Ricardo zählte, die hatten natürlich schon die Vorstellung, dass Handel eigentlich nur gut ist und man sollte möglichst die Handelsschranken senken. Aber im Laufe der Zeit hat man eben tatsächlich festgestellt, dass eben Länder in der Tat im Nachteil sind, die sich, sagen wir mal, erst später entwickeln. Und ganz massiv war das schon, traf das eigentlich auch Deutschland zu der damaligen Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts war es einfach so, dass Großbritannien schon sehr viel weiterentwickelt war, industriell, und natürlich eine Übermacht darstellte auf dem damals noch relativ kleinen Welthandel. Und deswegen hatte Friedrich List, übrigens ein Schwabe, die glorreiche Idee.
Wie soll ich jetzt das verstehen?
Einen sogenannten einen Erziehungszoll einzuführen. Also gerechtfertigt mit der Begründung, dass Deutschland eine Chance bekommen muss, sich sozusagen erstmal so weit zu entwickeln, damit es auf dem Weltmarkt dann auch konkurrenzfähig ist gegenüber Ländern, die schon etwas weiter fortgeschritten sind. Und Deutschland hat diesen Weg sehr erfolgreich beschritten. Und noch erfolgreicher, fast gar in einem relativ kürzeren Zeitraum, hat das eigentlich China geschafft. China hat sich massiv vom Weltmarkt abgeschottet und hat eigentlich vor allem Wert darauf gelegt, dass ausländische Investoren ins Land kommen. Deswegen gab es auch diese sogenannten Local Content Bedingungen, dass ein großer Anteil der Wertschöpfung im Inland erarbeitet werden muss.
Das ist entscheidend.
Ja. Genau, und erst langsam hat China sozusagen die Grenzen geöffnet. Der Kapitalmarkt ist immer noch eigentlich relativ abgeschottet, wobei die Chinesen selber schon sehr aktiv mitspielen, selber als Investoren auf dem Kapitalmarkt weltweit. Aber im Grunde haben die diesen Prozess beschritten, dass sie tatsächlich durch eine anfängliche Abschottung sich dieselbe die Chance gegeben haben, durch Lernprozesse daran zu kommen und wettbewerbsfähig zu sein. Anders als andere ehemalige, sagen wir mal, planwirtschaftliche Länder, die relativ schnell ihre Märkte geöffnet haben und damit richtig Probleme bekommen haben durch massive Inflation, wie beispielsweise Russland, ist eben der Fall China ein Erfolgsbeispiel. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt eben wirklich sehr extrem unterschiedliche Auffassungen darüber, ob das gut oder schlecht ist. Und die liberalen Menschen unter den Ökonomen würden natürlich generell sagen, Handelsschranken sind immer schlecht, ne? Weil dadurch nämlich es verhindert wird, dass die Ressourcen effizient genutzt werden. Und ich glaube, der Mittelweg wäre wahrscheinlich, wie ihn häufig in vielen Fällen.
Also was ich jetzt dieser Tage gehört habe, gibt es wohl auch bei der WTO, dass eben die Staaten, entsprechende Staaten auch Schutzmaßnahmen ergreifen dürfen. Das scheint gar nicht so ganz ausgeschlossen zu sein.
Ja, es gibt natürlich bei der WTO, das ist ja aktuell ein Streit gewesen, einen gewissen Schutz für Entwicklungsländer. Also China kämpft ja im Grunde seit 2 Jahren dafür, selbst einen anderen Status zu bekommen. Ne?
Die Türkei auch.
Die Türkei auch. Ne? Und das heißt, aber mit anderen Worten, diese Länder haben in der Tat in diesem Handelsregime in Anführungszeichen der WTO einen gewissen Schutzstandard. Man vergleicht dann die Preise, die sie eben verlangen auf den Weltmärkten, nicht mit hochentwickelten Ländern, sondern mit anderen. Und dadurch haben sie eher Möglichkeiten, sagen wir mal, den eigenen Markt zu schützen, ne? Oder niedrigere Preise zu bieten, auch andersrum ausgedrückt.
Also ich höre schon, wir müssen nochmal eine Sendung zu dem Thema machen.
Ja, ja.
Hans, jetzt will ich an dich nochmal für eine Minute kurz eine Frage, weil sonst, ich möchte noch gerne noch mal kurz Musik spielen, bevor wir die letzte Runde machen, und dann möchte ich nur 2, 3 Termine durchgeben. Kann man davon sprechen, dass es einen Konflikt gibt, Industriestaaten versus Entwicklungsländer?
Natürlich, ja. Das ist also eine Wirtschaftskonfrontation, würde ich immer sagen. Und das beruht halt darauf, dass unter freihändlerischen Bedingungen der wirtschaftlich starke auf Dauer immer stärker wird.
Ja,
ja. Und der kleine, sag mal, der relativ kleine Profit, den der Schwächere hat, der darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Starke den größeren Profit aus dem Freihandel zieht, ne? Und dadurch werden halt die Ungleichgewichte zementiert. Und das widerspricht ja genau der Ideologie, dass Freihandel den Wohlstand gleichmäßig über die Welt verteilt. Übrigens Beispiel Deutschland, also solange ich zurückdenken kann, gibt es jährlich das Gefeilsche über den Länderfinanzausgleich. Dürfte es ja eigentlich gar nicht geben. Ne?
Ja, das ist schon.
Also so weit brauchen wir gar nicht zu gucken.
Ja, ich muss jetzt hier raus, wir haben nur noch 2 Minuten, ganz kurz zum Schluss. Es gibt ja schon durchaus gute Beispiele, Stichwort Gemeinwohlökonomie. Die Laura sagt euch in 2, 3 Sätzen, worum es da geht, und dann habe ich noch etwas, 2, 3 Veranstaltungshinweise.
Ja, also Greenpeace macht sich halt, wie gesagt, ja natürlich auch über diese ganzen Dinge viele Gedanken, weil der globale Welthandel so dermaßen komplex ist, dass man natürlich geneigt ist, Lösungen finden zu wollen, aber keine finden kann. Deswegen ist der Gedanke dieser Gemeinwohlökonomie eigentlich ein recht schöner, wo es darum geht, dass nicht nur Finanzbilanzen sozusagen eine Rolle spielen, dass nicht immer nur Profit eine Rolle spielt, sondern dass man auch schaut, wie sind soziale Standards, ökologische Standards und etc. eingehalten. Es gibt auch schon einige Unternehmen, die da ganz gut mitmachen, und wir wollen immer mehr dazu
gewinnen. Okay, ich muss jetzt das geschwind unterbrechen. Ihr könnt da im Internet nachschauen, Gemeinwohlökonomie, da findet ihr einiges dazu. Vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Das war die Beate Scheidt von der IG Metall als Handelsexpertin.
Tschüss.
Die Laura Meyer von Greenpeace Frankfurt, hallo, tschüss.
Tschüss.
Und der Hans Möller vom ATTAC.
Okay, ja, schönen Dank.
Und okay. Tschüss für Schön, euch. Dass ihr hier wart. Mein Name ist Otto Gebhardt, und ich habe jetzt noch 2 Termine. Nächsten Samstag, am 3.2., könnt ihr mit uns auf einen entsprechenden Spaziergang gehen. Treffpunkt ist 11 Uhr an der Hauptwache. Es geht da um so eine Art Protest gegen Massentierhaltung. Kommt an die Hauptwache, geht mit uns spazieren, wir besuchen einen Discounter hier in Frankfurt. Hinweis auf unseren Schnupperabend, wie immer, 1. Montag im Monat, 5.2., 18 Uhr im Baumweg 10 im Hinterhaus die Treppe hoch. Und im April, den genauen Termin habe ich im Moment nicht, gibt es eine Kleidertauschparty, und da könnt ihr auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de einiges dazu finden. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.